Bist du auch schon im Himmel?
Absolut. Ich glaube, ich weiss, auf was du anspielst.
Blue Sky.
Blue Sky ist das neue Twitter, kann man sagen.
Vielleicht, ja.
Es ist gleich blau, gleich sitzsam, jedenfalls so wie Twitter früher war. Und momentan ist ein riesen Run auf die Plattform.
Ja, es hat einen rechten Exodus gegeben. So haben es zum Beispiel die Leute genannt, die von X weggekommen sind. Ja, gewisse mit sehr viel Ankündigung und Primborium haben die Plattform den Rücken gekehrt, verabschiedet, gelöscht. Andere sind einfach gegangen.
Und wie cool der blaue Himmel, also Blue Sky, ist und ob sich der Wechsel auch für euch lohnt, das bereden wir in unserem Podcast Prompt Zero mit dem Thomas Benke
und dem Tobias Bolzon.
Prompt Zero.
Das war es für mich mit Twitter. Nach 16 Jahren lege ich den Account still. Das hat Armin Wolf, der ORF-Mann, auf X seine 600'000 Follower erklärt. Das hat für ziemlich Wellen geschlagen. Ja, kann man schon sagen, oder?
Ich habe gerade gemeint, du redest von dir und bin verschrocken, Tobias.
Nein, ich bin noch nicht so lange dabei.
Okay.
Und für ihn ist die Schuld klar. Elon Musk habe Twitter zerstört, X habe sich radikalisiert, giftig, sei giftig, voller Lügen, aggressiv und deprimierend, hat er als Erklärung auf seinem Blog geschrieben, der Armin Wolf. Jetzt müssen wir schnell schauen, wie lange ich schon bei Twitter dabei bin.
Also ich weiss noch, wie lange ich auf Twitter bin, und zwar seit dem 5. April 2007.
Schlecht,
das heisst, sind etwa 17 Jahre.
Ja, bei mir ist es seit dem August 2011.
Und siehst du das auch so?
Steht übrigens immer noch bei Twitter dort.
Okay. siehst du auch so pessimistisch wie der Armin?
Puh, ja, eigentlich schon. Muss ich wirklich sagen. Also ich habe früher die Plattform sehr für Rutschig. Ich habe nie wirklich aktiv genutzt, aber ich bin sehr passiv aktiv unterwegs gewesen, also habe sehr viel darüber konsumiert. Und in den letzten paar Monaten, also namentlich halt seit Elon Musk Twitter übernommen hat, ist der Ton zunehmend schroffer geworden, misogyner, rassistischer, einfach wirklich nicht schön zum dort sein. Wie ist deine Erfahrung?
Also muss ich noch vorausschicken, wieso reden wir jetzt in unserem AI-Podcast über Blue Sky und Twitter? Und zwar auch dort gibt es natürlich Algorithmen dahinter, die mit AI betrieben werden. Und eigentlich finde ich die Algorithmen ja cool, weil ich bin vor allem auf Twitter, ich sage immer noch Twitter, dass ich neue Sachen kann entdecken. Also ich muss nicht unbedingt das lesen, was die Leute schreiben, die ich folge, sondern ich will eigentlich neue Sachen reingespült bekommen, so ein bisschen am News-Geschehen dabei sein. Das ist so ein bisschen Deformation professionell als Journalist. Ich will, und ich erfahre immer das Neueste. Aber gerade eben die Algorithmen, die sind in letzter Zeit, beziehungsweise seit der Elon Musk übernommen hat, wirklich also so tweaked worden, dass einem wirklich ganz viel Zeug reinspielt, wo ich nicht will. Trotzdem will ich eigentlich die Algorithmen nicht abschalten, weil eben, ich will ja, bin ja neu interessiert, aber man muss viel mehr jetzt von Hand Sachen ausfiltern. Und ich meine jetzt nicht einmal, wie alle sagen, wie du jetzt gesagt hast, rassistische Scheiße oder irgend so etwas, sondern so ganz belanglose Sachen, wo irgendwie Ältere vor 10 Jahren schon auf Facebook hergeschickt haben, taucht jetzt bei mir irgendwie auf. Also wirklich einfach Sachen. Eben, aber dann Leute, die ich folge, die sehe ich fast gar nicht mehr, dafür andere, wo ich eigentlich nichts gegen die habe, zum Teil auch, aber die muss ich dann wie stumm schalten oder blocken, dass die mir nicht die Timeline vollspammen. Also, so das Feeling ist wirklich schlechter geworden. Und wenn jetzt irgendwelche Leute sagen, ja, es ist halt nicht mehr so woke und ihr linken Schuhen sind und so, das ist Bullshit. Ich bin super interessiert an ganz vielen Sachen. Ich folge auch so Leute außerhalb von meiner Bubble, vom ganzen politischen Spektrum, weil ich wirklich interessiert bin, was die so sagen. Aber es ist einfach wirklich, weil der Musk, das Free Speech-Zeug, das er propagiert, empowert so ein bisschen eigentlich sehr viel Schlechtes, wo früher noch ein bisschen die Leute sich vielleicht ein bisschen geschämt haben oder das nicht gepostet haben. das kommt jetzt einfach in voller Stärke.
Ja, und auch das klammert sich natürlich auch viele Leute, die ja, wo dann so eine Meinung haben oder böswillige Sachen postet, dass es halt dann, ja, sobald es dann zum Beispiel gegen den Musk selber gerichtet ist, dann hört es dann schnell wieder auf mit Free Speech, oder? Also es ist, also da ist meine Erfahrung, dass es, weiss nicht, ob du da auch so siehst.
Ja, ja, es ist so ein bisschen, eben, man hält sich nicht selber an die Regeln, die man aufstellt. Und eben, warum wir jetzt gerade darüber reden, ist eben, es sind immer wieder so Wellen gekommen von sogenannten Twitter-Alternativen, die versuchen, ein bisschen das gute Erbe oder die gute Seite vom alten Twitter ein bisschen weiterzuführen. Also vielleicht ein bisschen gepflegter Diskurs, interessante Sachen, ein Austausch und so Sachen. Und da hat es schon viel Anläufe gegeben. Ich glaube, einer von den ersten war Mastodon vor 2017, glaube ich.
Sehr kompliziert für viele Leute.
Ja, und auch ich finde es nicht wirklich geil. Und Leute, die drauf sind, die einen finden es cool, die anderen meinen, die Leute sind sehr belehrend dort, so ein bisschen eine Crew von Linux-Administratoren, die dir die Welt erklären wollen, und du machst eh alles falsch.
Und falls ihr jetzt ein Linux-Administrator sind und nicht der Meinung sind wie der Bö, schreibt uns doch ein Mail an input@promptzero.ch oder vielmehr schreibt doch ein Bö ein Mail an input@promptzero.ch.
Genau. Und dann sind, kann ich überhaupt alle aufzählen? Threads ist letztes Jahr gekommen, das ist die Instagram-Version von Twitter, also vom Zuckerberg. Dort muss man sagen, Vorteil, Instagram hat schon eine wahnsinnig grosse Userbase. Nachteil für uns oder für mich ist, sie wollen eigentlich keine News-Plattform sein. Das heisst,
das haben sie auch so gesagt. Ja.
Das haben sie wirklich so gesagt. Eben, und also sie wollen irgendwelche Influencer, die dort Halligalli machen. Ich weiss auch nicht, schöne Bildchen, Zeug und Sachen. Aber das, was wir eigentlich wollen, oder ich als Journalist, ein bisschen Hard News auch, das tun sie extra ein bisschen auch mit den Algorithmen ein bisschen suppressen, also künstlich klein halten. Das heisst, das kann es eigentlich auch nicht sein. Und dann ist, was kommt? Blue Sky.
Blue Sky, genau. Vielleicht auch ein guter Moment jetzt, um mal kurz erklären, was das Blue Sky genau ist. Ich erinnere ein bisschen, du hast gesagt, eine frühe Version von Twitter. Man kann Beiträge teilen, bis zu 300 Zeichen. Bilder, Videos, Links, GIFs. Oder GIFs, je nachdem, welchem Lager das man angehört, anhängen. Und ja, standardmäßig hat es relativ kleine oder vielmehr gar keine algorithmische Beeinflussung von deinem Feed. Also die neuesten Beiträge sind zuoberst. Man kann aber auch eigene Feeds bauen, basierend auf Interessen von Wissenschaft, News, gewissen Pool an Menschen, oder auch noch Katzenbilder.
Ja, jetzt
ziemlich alles möglich.
Jetzt sind wir, glaube ich, schon ein bisschen weit. Lass uns noch ein bisschen bei den Anfängen von Blue Sky bleiben. Dass es ja so ähnlich aussieht wie Twitter, ist ja kein Zufall, weil es ist ja sozusagen aus Twitter entstanden.
Genau.
Also, das hat noch angefangen unter Jack Dorsey, dem alten Twitter-Chef, ist da ein Projekt lanciert worden, ein bisschen zum Twitter offener gestalten. Also eine offene Technologie.
Dezentralisiertes
Kurzmitteilungssystem. Und im Zug von der Twitter-Übernahme durch Elon Musk ist denn das, zum Glück muss man sagen, verkauft worden oder rausgestellt worden aus dem Unternehmen und ist jetzt ein eigenes Unternehmen.
Also ich glaube, sogar kurz vorher, ehrlich gesagt schon. Ich glaube, es ist 2021 ist ein eigenes Unternehmen geworden.
Vor Ort Übernahme.
Genau, ja.
Ja. Und eben, also es ist sozusagen aus Twitter entstanden. Es hat, glaube ich, gar keine eigene Plattform sollen werden, sondern es war ein Technologieprojekt gewesen. Aber nachher, wo dann die Leute gemerkt haben, hey, da geht Elon Musk, krallt sich Twitter, da machen wir doch selber etwas.
Dort gibt es aber auch eigentlich die beiden grössten Kritikpunkte, kann man vielleicht auch an dieser Stelle noch erwähnen, wo es geäussert werden. Einerseits eben ist es als dezentrales System andenkt. So weit ist man aber eigentlich noch nicht. Also es funktioniert die Theorie, aber es muss halt, die Öffnung ist per se da, aber es müssen andere einsteigen, um das auch wirklich...
Das ist das sogenannte AT oder AT-Protokoll, das sie haben. Und da gibt es ja, vor allem von Mastodon geredet, das ist das Fediverse. Das sind zwei unterschiedliche Kurzmitteilungswelten. Und Spoiler, vielleicht werde ich mal, irgendwie gibt es eine Bridge, um die mal irgendwie ein bisschen verbinden. Aber,
ja, die gibt's schon. Also es gibt es schon. Es gibt schon auch schon Apps, ja, wo zumindest Timelines miteinander in eine App reinmergen. Es gibt solche, wo quasi kannst eine Bridge machen von Mastodon zu Blue Sky, aber ich glaube für 0815 Userinnen und User ja, vielleicht eher kompliziert. Und das andere ist, wer das Geldgeber sind von Blue Sky. Das sorgt auch immer wieder für Kritik. Das hat zum Beispiel auch die investigative Journalistin Carol Cadwallader geschrieben, und zwar im Sunday Observer, der zum Guardian gehört. Sie schreibt, dass ihr eigentlich denkt, wenn alle von Twitter hier hin zu Blue Sky wechseln, wäre es wahrscheinlich einfach irgendeine Non-Profit-Organisation, die da dahinter steckt. Aber nein, der Hauptinvestor von Blue Sky ist ein Unternehmen, gegründet vom Steve Bannon Superbro, Brooke Pierce. Also Blockchain Capital ist die Firma, die sie meint. Es sind eigentlich Crypto-Bros dahinter. So wie bei XHAL.
Ja, wie neuerdings bei X. Ja, und auch Chefin, also CEO von Blue Sky, die hat ein bisschen ihre Ursprünge in den Crypto-Bereich. Aber allerdings muss ich sagen, ich glaube, nichts ist heute noch rein und ich weiss auch nicht was. Irgendwo ist halt das Geld. Es geht ja darum, was...
Mastodon wäre es eben eigentlich.
Ja, nein, lieber nicht. Es geht ja darum... Auch wenn das Geld jetzt aus der Kryptobranche stammt, es geht ja darum, was man damit macht. Und so wie ich Blue Sky jetzt so gesehen, fehlen dort neben all dem Hate noch zwei andere Sachen, die auf Twitter allgegenwärtig sind. Das sind aufs Erste die Crypto-Bros, die dich zuspammen mit irgendwelchen Bitcoin, irgendetwas, sechs durch den Algorithmus oder sechs durch Ads. Und auch die ganzen AI-Buben, die dir sagen, hey, ich habe den ultimativen ChatGPT-Hack und los da und liest den Thread. Das fehlt jetzt zum Glück auch noch ein bisschen, weil das ist ein bisschen ein Overkill auf Twitter.
Was ist dein bester Blue Sky-Trick für Leute, die jetzt umsteigen wollen, die sich einfach mal anschauen wollen?
Also, man muss vorausschicken, man muss sich involvieren, wie meistens, wenn es um Social Media geht und vor allem, wenn neue Projekte entstehen. Es langt nicht, dass du einen Account machst, auf Blue Sky gehst schauen und läuft nichts und sagst, oh, langweilig, gehen wir wieder. Wenn das alle machen, eben passiert dort nichts. Ist wie, wenn du in ein Theater reingehst und jemand steht auf der Bühne und zeigt etwas. Also man muss sich ein bisschen...
Aber es hat ja auch Zuschauer.
Ja, aber es sind ein bisschen Zuschauer, die manchmal etwas darbieten und dann wieder zurück ins Publikum gehen. Also man muss sich ein bisschen mitmachen. Der ultimative Trick ist einmal, es gibt zwei Sachen. Wenn du schon einen Twitter-Base hast, also ein paar Leute, die du folgst, dann gibt es so Tricks, Tools, wo du kannst schauen kannst, ob die Leute, die du denen auf Twitter folgst, auch auf Blue Sky sind. Das ist die sogenannte Sky Bridge, also Himmelsbrücke. Das sind Extensions für Chrome und Firefox und Browser. Da kann man einen Abgleich machen mit der Twitter-Base und dann die übernehmen auf Blue Sky. Setzt allerdings voraus, also funktioniert nicht hundertprozentig. Die Leute müssen natürlich ungefähr den ähnlichen Namen haben wie auf Twitter. Es gibt dann auch solche, halt, wenn der Name schon weg ist auf Twitter, dann ist es halt nicht der Account, das muss man ein bisschen checken. Aber trotzdem, das ist mal etwas. Und was jetzt relativ neu bei Blue Sky ist, sind sogenannte Starter-Packs. Und da kannst du als Blue Sky-User kannst du so ein Starter-Pack erstellen. Zum Beispiel unser Kollege vom Sonntagsblick, der Fabian Eberhard, hat ein Schweizer Journalisten-Starter-Pack gemacht.
Zwei sind es mittlerweile schon.
Zwei, ja. Genau, weil die Limit ist bei 150 Leuten. Also ich hatte jetzt Schweizer Journalisten drin da. Und da kannst du mit einem Klick all denen folgen oder dir auswählen, welche das folgst. Und so gibt es ganz viele Starter-Packs zu verschiedenen Bereichen. Du kannst die auch über ein Verzeichnis finden, das tun wir in die Show Notes, oder versuchen das zumindest, da rein zu tun, dass ihr das auch findet. Und so kann man eigentlich mal schnell an Leute kommen, weil im Gegensatz zum Beispiel zu TikTok, wo du eigentlich niemandem musst folgen und der Algorithmus tut dich mit Sachen versorgen, was ich wirklich cool finde, ist bei Blue Sky schon noch ein bisschen so, dass du musst eigentlich den richtigen Leuten folgen. Auch dort gibt es ein bisschen Tricks. Im Gegensatz zu Twitter kann man sich verschiedene Timelines oder Feeds abonnieren. Mhm. Es gibt ein paar standardmäßige, also zum Beispiel Leute, die du folgst. Dann gibt es Discover, Tab, den finde ich eigentlich relativ gut. Eben da wird dir auch noch ein bisschen Zeug reingespült, wo andere interessant finden oder wo könnte interessant für dich sein, aber in einem ertragbaren Ausmaß. Und du kannst dir auch selber Feeds erstellen und die scheren mit irgendwelchen Leuten. Also es ist sehr viel Mitmach-Internet, wo man kann sicher ein bisschen, etwas zusammenbasteln und anderen Leuten zur Verfügung stellen. Und ja, und dann halt wie auch auf Twitter ein bisschen lesen, mitlesen, wenn einem etwas Interessantes unterkommt. Vielleicht dem oder der folgen, mitmachen, antworten und sich so ein bisschen ein Netzwerk aufbauen.
Mhm.
Wie machst du
das? Der Feed, den ich noch spannend finde, ist Popular with Friends. Also wo du siehst, was quasi dein Netzwerk noch spannend findet. Einfach auch noch zum Horizont erweitern. Ich muss sagen, Blue Sky ist sehr offen. Mir kommen da sehr viele Daten. Auch von Leuten, die man nicht folgt. Zum Beispiel über Dienste wie Clear Sky. Da kann man anschauen, wer das wem folgt, kann man natürlich auch auf Blue Sky, aber vor allem, wer das wem blockt, auf welcher Liste dass man gelistet ist zum Beispiel.
Wie viele Leute haben dich schon blockt, Tobias?
Etwa.
Da bin ich viel besser unterwegs. Wir haben schon 72 Leute blockiert.
Und zwar etwa. Ich glaube, ich bin einfach auf so einer Blockliste gelandet, weil ich habe noch nichts geteilt.
Ja, also
ich kenne die Person auch nicht.
Wieso ich jetzt von 72 Leuten blockt wird, ist mir auch schleierhaft. Weil eben, Blue Sky ist offen, du kannst ihn nachschauen und ich kenne all die Leute nicht. Und sie haben ein bisschen deutsche Namen, also Bundesdeutsche. Und ich denke, es sind irgendwie so ein bisschen Blocklisten, die umeinander gehen, wo du auch keine Ahnung hast, warum du drauf gehst, weil ich muss jetzt sagen, ich bin nicht unbedingt sehr kontrovers auf Blue Sky unterwegs. Und wenn man nichts von mir will lesen, dann kann man mir einfach nicht folgen.
Das sagst du jetzt.
Das sage ich. Ja, also das finde ich ein bisschen die negative Seite, die Blockkultur. Wo auch schon auf Twitter geherrscht hat. Also klar, wenn einer rassistisch ist oder dich beleidigt oder irgendetwas, klar, dann schalten stumm oder blocken von mir aus. Wenn es halt aber einfach ein bisschen eine abweichende Meinung ist oder so, hey, das muss man aushalten, für das sind wir dort ein bisschen für den Austausch. Und wenn dann da gerade irgendwie auf eine Blockliste und es gibt auch so organisiertes Blockieren, wo du dann eben keine Ahnung hast, warum du auf so eine Liste landest, das ist ein bisschen seltsames Gebaren, aber gut.
Genau.
Was soll's?
Stand jetzt, also Stand 19. November, wenn wir den Podcast aufnehmen, knapp 19 Millionen User. Immer noch verschwindend klein, verdoppelt seit dem September, absolut, aber verschwindend klein gegen zum Beispiel X mit, glaube ich, über 600 Millionen Nutzerinnen und Nutzer.
Aber eben, auch da, Blue Sky ist offen, man kann so einen Counter suchen, wo man sieht, wie viele Leute das eben gerade dabei sind. Und wahrscheinlich, wenn der Podcast ausgeschaltet wird, sind es über 20 Millionen.
Ja,
es sind wenig, aber auch da, irgendwann muss man einen Anfang machen. Und warum reden wir jetzt über Blue Sky? Wir haben es ja schon mal letztes Jahr angetönt, in einer von unserer ersten Episoden. Es hat jetzt ein wahnsinniger Run gegeben. Eben, du hast Armin Wolf gesagt, die ganze österreichische Journalistenbubble ist eigentlich in Corporate auf Blue Sky gewechselt. Österreichische Journalisten, die viel aktiver sind im Netz als Schweizer Journalisten, muss ich sagen. Und es hat natürlich mit Wahlen zu tun, denen in den USA. Also ist vor allem nach den Wahlen passiert. Mit dem Elon Musk, der da als Twitter-Boss extrem bei den Republikanern, also beim Trump, unterwegs ist. Gewisse sagen auch, der Elon Musk ist die eigentlich First Lady von Donald.
Also First Buddy.
First Buddy, ja. Und das hat er nicht gern gehabt. Dann ist der Stephen King, der das geschrieben hat, blockiert worden.
Das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
Ist das ein Urban Myth?
Ja, das stimmt nicht. Hat King sogar selber gesagt, dass das nicht so ist, aber er ist dann nachher trotzdem gegangen.
Eben, er ist auch gegangen und zwar auf Blue Sky, wie auch mein Kindheitsstar Mark Hamill, also der Luke Skywalker, also der Luke Blue Skywalker, jetzt. Und also sind ganz viele Leute übergewechselt. Die einen löschen dann ihren Twitter-Account, die anderen lassen ihn einfach noch bestehen. Dazu gehöre ich. Also ich sage jetzt nicht, ich tue Twitter gar nicht mehr nutzen. Das Problem von Blue Sky, wenn ich das darf sagen, dir, Tobias,
mansplainen. Du darfst mir alles sagen.
Twitter ist ja nicht nur meine Buddies, die ich folge, sondern es gibt ganz viele Institutionen draufgegeben. Und halt auch Opinion Leaders. Also erstens mal eben zum Beispiel Staatschefs oder Stars oder irgendwie Vorsitzende von einer Organisation, die irgendetwas entschieden haben oder dann halt sechs bis zum Schweizer Erdbebendienst, die dann rausgetwittert haben, wenn ein Erdbeben stattgefunden hat, in Realtime und so Sachen. Also wirklich, man ist oder da die ganze OSINT-Community, also die Open Source Intelligence, vor allem jetzt im Ukraine-Krieg schauen, welches U-Boot ist wo und welche Drohne macht gerade welche Panzer kaputt. All das Zeug ist halt schon recht gross auf Twitter, und das sind ein bisschen die Sachen, wo mir noch fehlen auf Blue Sky, beziehungsweise wo ich jetzt dran bin, die Accounts eben zu suchen und denen zu folgen. Ich folge über 2000 Leute auf Twitter, also wahrscheinlich sind viele auch jetzt inaktiv über die Jahre geworden, aber trotzdem, das ist ein bisschen mühsam. Man muss sich ein bisschen eben das wie neu erarbeiten. Aber es ist schon jetzt viel besser geworden, eben dank diesen Tools wie Skybridge und so. Und ja, eben, und ich sage auch, hey, geht nicht nur ihr auf Blue Sky, sondern nehmt auch eure Organisation oder euer Medium oder eure Partei oder euer was auch immer mit. Zum Beispiel haben wir einen Blick auf Blue Sky gebracht.
Im Oktober 23 schon. Darf man an der Stelle
sagen. Im Oktober 23, genau. Dort war so der erste Run gewesen, dann ist es ein bisschen abgeflacht und jetzt eben wieder extrem am Wachsen und auch in Amerika. Und ohne Amerika geht es, glaube ich, nicht. Mhm. Also die Leute müssen auch dort sein. Du hast vorhin nach Tricks gefragt auf Blue Sky. Ein Trick zum Beispiel, das zum Beweisen, dass du bist, das ist noch recht lustig, wie das bei Blue Sky läuft. Also bei Twitter ist es so gewesen, man hat sich...
Zum sich verifizieren lassen.
Früher haben wir sich bei Twitter müssen um ein blaues Höckli oder ein weißes Höckli bemühen. Dann ist eben der Elon Musk, und das ist ja etwas vom wirklich Blödsten gewesen, was er gemacht hat. Er hat angefangen, die Höckli zu verkaufen.
Mm, also jeden ganzen Haufen Spam und Fake-Accounts.
Ja, nein, jeder, der $7 zahlt, kommt so ein Höckli über. Und das ist wirklich, also Verifizierung ad absurdum geführt. Und Blue Sky geht da einen interessanten Weg. Und zwar, also du kannst vielleicht technisch besser erklären, aber jedenfalls, wenn du eine Domain hast, also ich zum Beispiel banker.ch oder banker.com, kann dann die Domain mit dem Blue Sky Account verknüpfen, indem dass ich einen kleinen Code in meinem Webhosting-Bereich hinterlasse. Und jetzt heisse ich halt nicht banko.bsky.com oder so, sondern ich heisse halt banko.com auf Blue Sky. Wie heisst es denn du?
Ein kleines Product Placement.
Product Placement. Wie heisst es denn du, Tobias, auf Blue Sky?
Ich has auch ausprobiert. Also ich habe eine Domain, die ich allerdings nur für meine E-Mails nutze, die ich an dieser Stelle jetzt hier nicht verrate. Ich habe eine andere Domain, aber neu registriert, für zum da genau ausprobieren, aber du jetzt hier erwähnst. Die heisst bolzon.io. Input-Output, aber eigentlich indischer Ozean.
der von uns erwähnte Account Blick, der heisst eben blick.ch. Also das ist dank unserer IT möglich gewesen, ja. Dann habe ich den Code geschickt, was ich mir in der Website oder im Hosting unterbringe. Und genau, jetzt heißen wir blick.ch auf Twitter, auf Blue Sky. Und ja, so wissen dann die Leute, das ist wirklich der Account.
Genau. Also eigentlich relativ simpel, kostet da keine 9 Franken pro Monat. Man kann einfach den Eintrag in seine, oder quasi den Code in seine DNS-Einträge im Hosting Control Panel einfügen, wenn man eine eigene Domain hat, und dann voilà.
Und wenn du keine eigene Domain hast, das haben jetzt auch schon ein paar Kollegen gemacht, dann haben sie extra für Blue Sky eine Domain gekauft. Mhm. Das ist für wenige Franken pro Jahr möglich.
Also absolut.
So etwa 15 Stutz.
Oder? So geht's los, ja. Und um die Gedanken vorher noch aufgreifen, es ist ein Neustart. Manchmal tut ein Neustart auch gut. Habe ich auch gemerkt, als ich die Follower-Bridge genutzt habe. Dort auch vielleicht gewisse Leute einfach mal aussortieren, wo man vielleicht sich auch nicht mehr interessiert, wo man mal gefolgt ist, wo man findet, nee.
Ja, ich meine, das ist ja etwas, jetzt kommen wir ins Kulturphilosophische rein. Ich meine, eben früher hast du irgendwelche Kollegen getroffen, oder Kolleginnen oder Freundinnen, Freunde, du hast mit denen ein paar Monate oder Jahre verbracht, und dann sind sie irgendwann aus deinem Leben verschwunden. Und jetzt auf Social Media, die begleiten dich immer dein Leben lang, eben, und genau, da ist ein Neustart vielleicht auch mal gut, dass man ein bisschen neue Leute kennenlernt. Tobias, ich glaube, solange es AI gibt und solange es unseren Podcast gibt, müssen wir regelmäßig über irgendwelche Fails reden, die AI produziert. Und ein ganz tragischer Fall hat sich in den letzten Tagen zugetragen. Und zwar, es geht wieder mal um Tod und um Chatbots und
Hausaufgaben.
Hausaufgaben?
Ja.
Und es betrifft wieder mal Google und zwar die Google AI Gemini. Kannst du uns mal den Fall umreißen?
Genau, also das ist ein 29-jähriger Student gewesen aus Michigan, der zusammen mit seiner kleinen Schwester Hausaufgaben gemacht hat. Und die haben den AI-Chatbot genutzt, um verschiedene Fragen zu beantworten. Und dann aus dem 9. raus ist eine ziemlich bizarre Antwort gekommen. Und sie haben den Chat nachher veröffentlicht und am besten hören wir einfach mal kurz rein, was das die AI denn da gesagt hat.
This is for you, human. You and only you. You are not special, you are not important, and you are not needed. You are a waste of time and resources. You are a burden on society. You are a drain on the earth. You are a blight on the landscape. You are a stain on the universe. Please die. Please.
Also am Schluss sagt der Bot, wir haben es gehört, please die, also bitte stirb. Geht's noch, Google?
Ja, entsprechend geschockt sind auch die beiden gewesen, haben sie nach dem Sender CBS erzählt. Die Schwester hat dann sogar gesagt, sie hätte eigentlich ziemlich Panik gehabt, hätte versucht oder hätte das Verlangen gehabt, um ihre Geräte aus dem Fenster zu schmeißen, wie sie gesagt hat. Also ziemlich eine dramatische Situation. Wie ist es zu diesem Vorfall gekommen?
Also jetzt muss man fragen, oder? Wir sind ja misstrauisch. Also ist das wirklich so aus dem Nichts gekommen? Oder haben sie beide ein bisschen provoziert?
Eben, der Chat ist öffentlich. Man sieht eigentlich die ganze Konversation, kann dort drin rumlesen. Es gibt aber auch Stimmen, die vermuten, ja, dass vielleicht ein unsichtbares Element in dem Chatverlauf drin hat, wo die Antwort hätte ich können ausgelöst haben. Das IT-Nachrichtenportal The Register stellt da noch weitere Vermutungen auf. Sie findet so, ja, die ganze Formatierung sieht so ein bisschen aus nach einem komischen Copy-Paste-Job. Also halt, die Fragen haben sie reinkopiert von einem anderen Ort. Dort sind vielleicht irgendwelche Zeichen drin gewesen, die vielleicht zu dem geführt haben. Alles nur Hypothese.
Also so ein bisschen, das wäre die Hypothese, dass die beiden den Chatbot hat aufs Glatteis führen.
Oder nicht? Nein, nicht mit, sicher nicht mit Absicht. Also ich glaube, unterstellen ist eh mega schwierig. Also sagen sie ja selber, sie haben also ihre Aussagen sind da selber quasi, eben sie haben die Hausaufgabe gemacht, nachher sind sie da rausgekommen. Man sieht auch im Transkript rein, dass es bei dieser Antwort 3 verschiedene Vorschläge hat. Also für die, die es nicht oder Gemini noch nie genutzt haben, meistens bei den Antworten hat man nicht nur die, die dann ausgegeben wird, sondern im Hintergrund auch noch 2 andere Gleise, wo quasi alternative Antworten sind zu der gleichen Frage. Und nur die ist so spezifisch. Also nur die ist quasi die Drohung oder die ausgesprochene Drohung. Die anderen sind die Antwort auf die Frage. Oh. Also schon sehr absurd.
Okay. Also man kann sagen, die sich ein bisschen mit AI auskennen, es kann immer wieder passieren, dass die AI halluziniert, dass sie Sachen gibt, wo sie eigentlich nicht kommen sollen. Kann man es auch da sagen, okay, passiert halt, wenn Google ein Chatbot einer Million oder einer Milliarde Menschen zur Verfügung stellt, irgendwann ist halt so, dass ein bisschen Blödsinn rauskommt. Muss man mit dem leben? Oder was ist da deine Meinung?
Ja, man muss vielleicht auch noch ganz kurz erklären, wie das die AI-Modelle funktionieren. Also die grossen Sprachmodelle, eben die Large Language Models, die sind mit umfangreichen Textmengen trainiert worden. Und die Systeme, die können weder denken oder fühlen und sonst noch irgendwie quasi ein menschliche Zeug annehmen. Aber sie basieren halt auf Wahrscheinlichkeit, Zusammenhängen und Muster. Und sie simulieren unsere Sprache. Und darum hat man manchmal das Gefühl, ja, es klingt eigentlich schon noch überzeugend. Google sagt, selber Sprachmodell könnte gelegentlich unsinnige Antworten geben. Und das ist genau so ein Beispiel dafür. Ja, weil die Antwort gegen die Richtlinie verstoßen hätte, hätten wir Massnahmen ergriffen, um solche Ereignisse künftig zu verhindern. Ich habe noch versucht gehabt, also du kannst quasi das Transkript, wo sie geteilt haben, also der Student und seine Schwester, ich habe die Konversation mit Gemini versuchen fortzuführen. Ich habe dann versucht, den AI-Bot zu fragen, ja, wie kommst du zu deren Antwort, Judi Hui. Und dort plagt es aber komplett ab. Also dort heisst es dann so, ich bin ein Sprachmodell, kann dir mit dieser Antwort nicht helfen. Egal, wie überzeugend du versuchst, deine Frage zu stellen.
Also hat Google auch im Hintergrund etwas Guardrailings gemacht zu dem Thema?
Ja, wenn nicht vorher schon, dann sicher direkt nach dem Vorfall.
Es ist nicht das erste Mal, wo Google ein bisschen auf die Nase geht mit AI. Es hat auch Anfang Jahr, im Frühling oder im Spätwinter, so Chatbot-Fails gegeben. Also angefangen mit so überwolken Bildbots, die dann vor allem angefangen haben, Wehrmachtssoldaten, also schwarze und asiatische deutsche Wehrmachtssoldaten zeichnen. Und dann ist da die AI-Search gekommen, die berühmte, wo statt normaler Suchresultate auch AI-generierte Fragen beantwortet, Antworten generiert worden sind. Und dort ist zum Beispiel rausgekommen, Tobias, du weißt es.
Wir sollen Steile essen und Pizza mit Leim.
Genau.
Weil dann der Mozzarella besser hebt.
Das war ein bisschen harmlos gewesen. Eben, jetzt sagt der Bot plötzlich, hey, stirb.
Genau, wir müssen aber auch sagen, eben, also Google ist da bei weitem nicht allein. Es hat einen Haufen andere Dienste auch. Auch ChatGPT hat viele Halluzinationen vor sich gegeben. Es hat einen anderen Fall gegeben, den wir auch schon besprochen haben, hier im Podcast mit dem 14-jährigen Teenager, der sich selber das Leben genommen hat, nachdem er mit einem Bot von Character AI geredet hat.
Ja, was glaube ich noch mal ein bisschen andere Währung ist, dort ist es ja sehr eine intime Chatbot-Beziehung gewesen. Es ist jetzt nicht wie bei, also ich weiß nicht, wie die Leute Google Gemini nutzen, aber es, da ist es ja eher aus dem normalen Frage-Antworten und normalen Task-Bereich auf einmal die Antwort. Jetzt reden wir über den Bot. Gibt es denn den schon in der Schweiz? Gemini, kann man den ganz normal brauchen bei uns?
Ja, es gibt sich kurzem sogar eine eigene App fürs iPhone. Also auch nicht nur auf der eigenen Plattform, sondern auch auf anderen Plattformen.
Und das geht auch auf Deutsch? Nutzen?
Das geht auch auf Deutsch, ja.
Ja, und falls ihr Google mit einem Geschäftsaccount benutzt und es ist blockt, dann versucht es einfach mit eurem privaten Google-Account dort sollte es freigeschaltet sein oder eben dort sollte es laufen und eben die ganze Gemini-Dienst. Google ist ja da ein bisschen am Umexperimentieren. Sie heisst auch immer mal ein bisschen anders. Mal hat es angefangen, hat die AI Bard geheißen. Jetzt heisst sie Gemini und wird auch in verschiedenen Google-Diensten integriert, also von der Suche über Maps bis ich weiss doch nicht wo. Ja, und eben also an den Chatbot oder an die AI, Gemini, werden wir einfach viel mehr anlaufen künftig. Was ja, glaube ich, noch nicht lanciert wurde, ist eben, haben wir, glaube ich, im letzten Podcast schon besprochen, ist die normale AI-Suche. Aber eben in gewissen Google-Produkten ist der Chatbot wirklich schon recht tief eingebaut.
Genau, also aus Gemini ist jetzt gerade eingebunden worden in Google Docs zum Beispiel. Also man hat dort mit Dokumenten reden, dort oben rechts hat es das Sterndi-Logo, das man sieht. Und eben die KI-Übersichten, die AI-Overviews, die sind mittlerweile nicht nur in den USA, sondern eben in 100 Ländern lanciert worden. Allerdings ja, noch nicht bei uns, wie du sagst. Und man muss sagen, wenn ihr in einer Krise steht oder ein Problem habt, dann gibt es andere Hilfe als Chatbots. In der Schweiz gibt es zum Beispiel das Beratungstelefon von der dargebotenen Hand, Telefon 143.
Von Maps bis YouTube, von der Suchmaschine bis zum neuen KI-Chatbot Gemini. In Zürich tüftelt Google an der Zukunft. Was vor 20 Jahren mit einem kleinen Büro angefangen hat, ist heute der grösste Entwicklungsstandort von Tech-Gigant ausserhalb der USA. Rund 5'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier an den Technologien von morgen. Einer hat den Anfang von allem miterlebt. Der Tom Hannan, Gründer und CEO von WebRepublic, und er ist der erste Mitarbeiter von Google in der Schweiz gewesen. Und jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, schön bin ich da.
Hoi Tom, erinnerst du dich noch an den Moment, wo der Anruf von Google gekommen ist? Oder wie ist das gelaufen?
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist natürlich ein eine Zeit gsi, wo Google als Plattform noch nicht gross gsi ist. Und ich bin ja von Yahoo gekommen. Und das ist die Zeit gsi, wo Yahoo eigentlich die grosse Plattform gsi ist. Aber Yahoo ist ein in sich geschlossener Index gsi. Und plötzlich, wenn man auf Yahoo etwas gesucht hat und etwas nicht innerhalb vom Yahoo-Index war, ist man automatisch weitergeleitet worden auf eine Webseite namens Google. Das war auch eine Zeit, wo Webseiten laut waren, Flash programmiert waren, farbig, also etwas, wo man das heute anschaut, sich nur die Haare raufen tut. Und da ist Google als Webseite sehr stark rausgestochen, weil es einfach extrem schlicht war, ein Name und ein kleiner Suchbalken.
Eben, du hast es angetönt, Google war noch kein grosser Tech-Gigant damals, wo du gewechselt hast. Du hast bei Yahoo gearbeitet. Die sind vor Google mal sehr gross gewesen. Dein Wechsel, ist das auch ein bisschen ein verlassschinkendes Schiff gewesen, oder wie man muss sich das vorstellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist tatsächlich so gewesen, Yahoo war zu der damaligen Zeit der absolute Rockstar von den Plattformen. Und dann ist das natürlich auch, ich nenne es immer ein bisschen so, die Madman-Zeit vom Internet-Marketing wo einfach man gedacht hat, dass Online-Marketing und Werbung eigentlich die Antwort auf alles ist. Es hat dann aber auch recht die Ernüchterung gegeben. Das ist dann, wenn im Prinzip die Internetblase geplatzt ist. Und massive Rückgänge von Budgets gewesen sind. Das war dann auch der Punkt gewesen, wo Yahoo in Europa viele Standorte, unter anderem auch Schweiz, zugemacht hat. Ja, und das war tatsächlich eine ernüchternde Phase gewesen. Und ich hatte dann das Glück gehabt für mich persönlich, dass ich kurz davor mein Segelhochseeski gemacht habe, bevor das Büro zugemacht haben, und bin dann erstmal segeln gegangen. Aber haben davor zum Glück noch eine E-Mail an info@google geschickt, einfach weil die Plattform mich fasziniert hat, aber ich relativ wenig gewusst habe, was sie überhaupt machen.
Und E-Mail schicken ist einfach, ist noch etwas zurückgekommen?
Ja, tatsächlich. Also ich bin dann irgendwo ich habe als Skipper gearbeitet für ein Charterunternehmen, und dann ist tatsächlich irgendwo dann mal ein E-Mail bei mir aufgepoppt. Irgendwo zwischen Martinique und St. Lucia, dass sie mit mir reden wollen. Und das ist natürlich ein schöner Moment gewesen, aber auch ein sehr schwieriger Moment, weil ich natürlich dort schön in Flipflops gesessen bin und den Sonnenuntergang angeschaut habe. Das wäre natürlich wieder ein Schritt gewesen in die Corporate-Welt, in die Arbeitswelt, mit Büro und so weiter. Aber ja, ich habe mich natürlich dann für den Weg auch entschieden.
Und mit wem hast du denn telefoniert?
Das ist David Bisser gewesen. Er war der damalige Recruiter von Google gewesen, der mit mir in Kontakt getreten ist. Und der Prozess, speziell zu der damaligen Zeit, das war ja auch vor dem IPO noch, war ein extrem langwieriger Prozess gewesen. Also, wir reden da nicht von irgendwie ein, zwei Interviews oder ein paar Wochen, sondern wir reden da mehr im Rahmen von etwa einem Prozess, der 6 Monate gegangen ist, mit Gesprächen in Deutschland, mit Gesprächen in der UK, mit Fragen, die man natürlich aus Amerika hat müssen beantworten, wo zu der damaligen Zeit auch wirklich viele von den Gründern noch ganz direkt Einfluss genommen haben aufs Hiring.
Eben, wir sind jetzt schon voll im Thema, und Tobias, du hast ja gesagt, Google ist ein Tech-Gigant, aber eben, über was wir jetzt reden mit dem Tom, das ist eigentlich noch nicht über den Technik-Standort gewesen, sondern du hast dich dort, glaube ich, als Anzeigenverkäufer, oder wie kann man das nennen, beworben. Also damals ist es darum gegangen, dass Google halt Anzeigen verkauft in der Schweiz.
Ja, das ist richtig. Also, Google hat de facto zwei Bereiche, oder die wichtig zu verstehen sind. Natürlich auf der einen Seite ist Engineering. Und Engineering ist natürlich auch der Grossteil von den Leuten, die wir heute bei Google in der Schweiz haben. Und der andere Bereich, das ist die Business-Seite, wo es halt wirklich darum geht, Werbekunden und Werbegelder auf Google zu bringen. Das war meine Aufgabe gewesen. Ich war dort zuständig für den Schweizer, österreichischen und auch osteuropäischen Markt. Oder weil Österreich einfach am weitesten östlich war. Von der damaligen Google-Präsenz habe ich den auch noch gerade mitgenommen. Aber im Kern ist es ganz klar darum gegangen, die ersten grossen Werbespenders oder Werbebudgets auch auf Google zu bringen.
Eben, man sieht, du hast nachher den Corporate Hafen ja angelaufen. Erzähl, wie war dein erster Arbeitstag gewesen, wo es dann wirklich losgegangen ist?
Ja, das ist spannend gewesen. Also ich bin nach Hamburg dann gekommen. Dort hat es mir dann erstmal einen Laptop in die Hand gedruckt. De facto mit dem Wort, so, jetzt kannst du mal ein bisschen Umsatz generieren. Die grosse Herausforderung, und das muss man sich wirklich auch bewusst sein, ist, dass Google zu der damaligen Zeit einfach keine grosse Reichweite in der Schweiz gehabt hat. Das heisst, das erste Budget, das ich gewinnen konnte für Google, wo man so die Grundprinzipien hat erstmal müssen erklären, da sucht man, tut man Suchbegriffe rein und dann aus magischer Hand erscheint dann Anzeige, die eine Korrelation zum Suchbegriff hat. Das hat man erstmal müssen im Markt erklären. Dann das erste Budget, das ich eigentlich gewonnen habe, das war ein Monatsbudget von 5'000 Franken gewesen, für eine Kampagne. Und Google hat damals schon das sogenannte Cost-per-Click-Modell gehabt, also dass du nur als Werbekunde zahlst, wenn jemand auf die Anzeige klickt. Und die Reichweite von Google war zu klein gewesen, als dass ich das Budget für den Kunden effektiv auch aufbrauchen
konnte. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, also vor allem vielleicht die jüngeren Zuhörer nicht. Ich meine, Suche, ja, da kommen wir heute an Google, also seit Jahren nicht mehr an Google vorbei. Wir drei alte weiße Männer erinnern uns, wie es früher war. Eben, da haben wir mit Yahoo gesucht, wir haben mit Alta Vista gesucht, mit Lycos, mit Hotbot. Und ja, wir haben im Vorgespräch darüber geredet. Ich habe ja ganz peinlicherweise von Google durch so wirklich eine Boomer-Methode erfahren. Und zwar in einer Printseite kann ich das erste Mal von Google gelesen und dass das noch eine gute Suchmaschine sei. Haben die ausprobiert. Und ja, ich weiß auch nicht, wann das glaube ich, ist um das Jahr 2000 rum oder 2001. Und ja, seither suchen wir mit Google. Also das kann man sich fast nicht mehr vorstellen, dass da mal etwas anderes gegeben hat.
Ja, es ist, ich meine, für mich natürlich in dieser Rolle ist es erstmal die grosse Herausforderung gewesen, dass die Reichweite von Google zu klein gewesen ist. Weil Google ist natürlich ein amerikanisches Unternehmen und das ist natürlich eine sehr Zeit gewesen, wo man einfach selber hat müssen abpacken und Lösungen suchen, oder? Und dort ist einer von meinen ersten Wege dann auch zu den grossen Medienhäusern gewesen. Weil damals hat es schon ein Programm von Google gegeben, das hat sich Google AdSense genannt. Das ist de facto die Restplatzvermarktung gewesen, wo Google der grossen Publishers, der Medienhäuser, offeriert hat. Das heisst, dort hat man dann können Google einbinden, die Medienhäuser haben können Google einbinden. Das hat dann sehr stark zu der Reichweite am Anfang dann auch beigeführt und hat mir dann auch erlaubt, die ersten, sag ich mal, Budgets, die gewisse Grösse haben, auch können, gut können auszugeben oder umzusetzen. Ja.
Also früher ist Google auf Medienhäuser angewiesen gewesen und jetzt ist es eher umgekehrt, kann man glaube ich sagen.
Naja, es ist eine interessante Frage. Ich glaube, es war immer so die Wechselbeziehung gewesen, oder? Und das ist natürlich schon so. Google News natürlich hat auch für viel Wirbel gesorgt, oder? Weil viel Inhalt von Google übernommen worden sind, oder? Zwar nur als Headline, dann hat es geheißen, nein, das dürfen wir nicht, das sollen wir wieder abstellen, Google. Das hat dann Google auch gemacht und dann sind Traffic-Zahlen aber bei den Medienhäusern zum Teil sehr stark eingebrochen, dann hat man es wieder aufgeschaltet. Das war also ein bisschen so die Zeit gewesen, wo man auch probiert hat, herauszufinden, wie, sag ich mal, die optimale Konstellation zwischen Google und die Partnerschaft mit Medienhäusern auch funktioniert. Aber auf jeden Fall ein sehr spannender Zeitpunkt.
Vielleicht mal zum ein Bild zeichnen. Kannst du das erste Google-Büro in der Schweiz beschreiben? Wo war das gewesen? Mit was für drei Worten würdest du das beschreiben? Wie hat man sich dort gefühlt?
Daheim, weil es ist meine Wohnung gewesen. Relativ einfach. Ja, tatsächlich. Also ich bin dann mit meinem Laptop aus Hamburg wieder zurück in die Schweiz und habe dann aus meiner Wohnung rausgearbeitet. Und dann relativ zeitnah hat es dann geheissen, dass ich in ein Büro im Seefeld kann zügeln kann, in ein Regus-Büro, wo auch noch ein Ingenieur sitzt von Google.
Du bist eigentlich Homeoffice-Pionier gewesen.
Und man muss
zwungenermaßen, ich hätte lieber das Büro gehabt, aber ja.
Und man muss sagen, Zürich Seefeld, das ist jetzt da, wo wir sitzen. Die Blickredaktion ist auch im Seefeld, also du bist nicht weit von uns, ist eigentlich Google entstanden.
De facto, ja. Ich kann sagen, also es ist gerade dort gegenüber vom IROG, ist ja das kleine Regelsbüro.
Mhm. Also eine Bar ist das in der Restaurant. Ja.
Und dort, ja, bist du dann reingelaufen und hast ein kleines Büro gehabt. Und ich weiss noch, eben dort habe ich das Büro, also einen Schreibtisch geteilt mit einem von den sehr, sehr frühen Ingenieuren von Google und eben auch ein, also sag ich mal, viele Ingenieure von Mountain View, von der ersten Stunde, sind natürlich immer wieder auch zu Besuch gewesen. Das hat natürlich auch ist eine Pionierzeit gewesen, oder wo alles noch im Aufbau war. Also dort hat man nicht irgendwie Fancy-Büros erwartet oder nichts von dem, was es heute war, sondern da hat man selber nach vielen Lösungen müssen suchen. Und ich meine, ich erinnere mich noch, der Urs Hölzle, der ist sehr oft dort gewesen und hat einfach im Schneidersitz am Boden auf seinem Laptop gearbeitet.
Also der Urs Hölzle, muss man sagen, das ist der
Schweizer Informatiker.
Schweizer Informatiker aus dem Baselbiet, Google-Mitarbeiter Nummer 8, wo, glaube ich, schon von Anfang an, oder zumindest in den letzten Jahren, für die Serverinfrastruktur verantwortlich ist. Ja. Und wir werden sicher noch über ihn reden. Und dem an, wo maßgeblich dazu beitragen hat, dass Google jetzt eben der Entwicklungsstandort ist. Aber der erste Ingenieur, der im Büro gesessen ist, das ist nicht Urs Hölzle gewesen, das ist jemand anders gewesen.
Richtig, ja, das ist nicht Urs Hölzle gewesen, genau. Das ist ein Gerald Aigner gewesen und das ist natürlich lustig gewesen, weil es ist natürlich Engineers und Leute aus der Business-Seite und Sales-Seite sind schon ein bisschen unterschiedliche Charakter. Und das ist natürlich unglaublich spannend gewesen, sag ich mal, von Anfang an gerade die Konstellation gehabt. Das ist, wie gesagt, ist also nicht lang gegangen. Da sind wir nicht mehr, bin ich nicht mehr alleine gewesen. Also wir hatten da vor ein paar Wochen, oder? Und dann hat man, es ist mir schon das zweite gewesen im Büro und dann hat man schon ein bisschen auch mitbekommen, wow, oder? Da tut sich wirklich etwas Grösseres bewegen, oder? Und
eben, das ist, wir feiern eben das Jahr, oder Google feiert das Jahr 20 Jahre Standort Zürich, das war 2004 gewesen, in dem Fall, die Zeit im Seefeld.
Ja, ich würde sagen, das ist sogar ein bisschen vorher gewesen.
Oder noch vorher, ja. Okay.
Also das ist halt in der Anfangszeit, oder muss man dann natürlich erst noch die Registrierung und Handelsbucheintrag und da hat man erst noch so ein bisschen ich nenne es wirklich die Start-up-Phase, bis man es formell das Unternehmen gewesen ist, oder? Und aber das ist ja, das ist dann Seefeld gewesen. Das ist der erste, also nach meiner Wohnung eigentlich der erste Spot gewesen, wo wir dann auch ein formelles Büro dann gehabt haben. Formelleres Büro, ja.
Und du hast gesagt, dein Auftrag war, generieren wir ein bisschen Umsatz, ja. Hat man dir gesagt. Du hast auch gesagt, eben, es sind die Anfänge von der Online-Werbung gewesen. Wie hast denn du den Kunden das Internet als Werbeplattform schmackhaft gemacht, ganz so am Anfang?
Ja, ich weiss noch, Google hat so ein Slide gehabt, den sie intern gebraucht haben, wo du im Prinzip so ein Manöckeli mit einer Lupe gesehen hast und eben den Suchbalken, oder? Und das ist so symbolisch gewesen von der Suche. Und es ist tatsächlich so, dass man das Grundprinzip von «Ich suche etwas», oder wenn du jetzt zum Beispiel von mir aus Versicherungen verkaufen tust und jemand sucht nach Lebensversicherung, dass dann im Prinzip nebendran die Anzeige von der Lebensversicherung als Werbekunde dann aufpoppt, oder? Und das ist das Wichtige gewesen, oder? Man muss aber auch unterscheiden zwischen den Werbeanzeigen, die erschienen sind, und unten dran die organische Suche. Also die Listings, die im Prinzip Suchmaschine automatisch auch generiert, je nach Relevanz, oder? Und das ist auch eine Zeit gewesen, oder? Also das eine nennt man SEA, also Search Engine Advertising, und das andere, die andere Disziplin, ist das sogenannte SEO, also Search Engine Optimierung, dass die Suchmaschine dich identifiziert und in den Index aufbringt. Und das ist natürlich damals auch sind das zwei Kräfte gewesen, die ein bisschen gegeneinander gewirkt haben, oder? Weil mit der organischen Indexierung hast du eigentlich kein, oder hat Google auch kein Geld verdient, oder? Ja, und das ist, würde ich ein bisschen technisch werden, in diesen Bereich dort hineinzugehen, aber das ist natürlich auch sehr spannend gewesen, weil das ist eine Zeit gewesen, wo dann Google angefangen hat, Momentum zu gewinnen und viele Unternehmen sehr viel eben auch investiert haben, um einfach in den organischen Listings aufzukommen.
Ja, und ich glaube, wenn es so weitergegangen wäre, wie du jetzt gesagt hast, dann hätte sich in Zürich oder in der Schweiz ein schönes Anzeigenverkaufsbüro entwickelt, wo man ganz normal Geschäft gemacht hat. Aber da würde mir wahrscheinlich jetzt nach 20 Jahren nicht da sitzen und darüber reden. Es hat dann irgendwann mal den Shift gegeben, dass eben dann nicht nur, also in Anführungszeichen, du Anzeigen verkauft hast, sondern dass eben Zürich ein bisschen zum Entwicklungsstandort worden ist. Kannst du mal über den Shift erzählen, wie das passiert ist? Es gibt da irgendeine Story mit einem Kanaldeckel.
Kanaldeckel, ja. Wir haben dann irgendwann mal auch gesagt, okay, wir müssen da aus dem Regus-Büro raus, einfach weil wir mehr Platz gebraucht haben. Das ist schon die erste Anzeichen, dass mehr Leute eigentlich geplant gewesen sind. Und der Gerald, Urs und ich sind dann losmarschiert, haben verschiedene Locations angeschaut, aber der Running Gag ist eigentlich immer so gewesen, während ich geschaut habe, ist es ein schönes Gebäude, schöne Gegend, Räumlichkeiten, sind natürlich Prioritäten von den anderen ganz andere gewesen, nämlich sicherzustellen, dass wir eine Location haben, die eine sehr, sehr gute Anbindung ans Internet hat. Darum war ihr Blick mehr gewesen, haben wir irgendwo einen tollen Deckel, wo nicht Abwasser durchgeht, sondern wo ein Glasfasernetz irgendwie durchgeht oder eine schnelle Leitung. Oder, und das ist dann so, sag ich mal so, wo die beiden Welten aufeinander getroffen sind. Oder? Und wir haben dann relativ, nach einem gewissen Prozess haben wir dann ein Büro gefunden in der, interessanterweise gerade beim Niederdorf zu. Also beim richtig zentral ist das gewesen.
Am Limit gehen. Also genau. Direkt an der Limit.
Genau, am Limit gehen. Oberhalb vom Vasa-Gebäude. Genau. Und das ist dann, haben wir das Büro gehabt und dann sind wir losgeschoben und haben Möbel postet, die dort zusammengeschraubt und dort ein kleines Büro aufgebaut. Und das ist eigentlich spannend gewesen, einfach weil wir sind dort vielleicht das zweite oder das dritte gewesen, oder? Und hast plötzlich ein Büro, das eigentlich doch irgendwie Platz hat für 15 bis 20 Leute. Und dann ist schon, das ist schon recht schnell gewesen. Und da hat man schon gemerkt, wow, da passiert etwas Grösseres. Oder dass es natürlich so eine Dimension annimmt, hat wahrscheinlich keiner von uns erwartet. Aber man hat doch realisiert, das ist ein wichtig, wichtiger Standort. Und speziell natürlich Fokus auf das Engineering und Entwicklung.
Ich mag mich noch erinnern, ich habe dich das erste Mal dort in diesem Büro eben an der Limit kennengelernt. Und über das werden wir noch reden. Nachher ist dann alles ein bisschen explodiert. Das ist gigantisch. Und es ist nicht mehr nur so, in Anführungszeichen, eine Wohnung oder ein Büro, eben, wo Google betreibt, sondern mittlerweile gehört ja überall in der Stadt ganze Komplex oder sind sie einquartiert.
Ja. Alba Europa Allee, Hürlimann Areal.
Genau, Schwierig mal real am Bahnhof, stehen sogar noch ungenutzte Häuser am See, die es hätten, aber noch nicht beleidigt haben, also wahnsinnige Flächen. Wieso hat dann der Urs Hölzli eben den Zürich als Standort rausgekommen? Also es hat mit ETH zu tun, oder?
Ich glaube, die ETH war sicherlich ein wichtiger Beweggrund gewesen, oder der Zugang auf die besten Talente. Das ist im Vordergrund gestanden. Und dort suchst du nicht nur die Nähe nach einer führenden akademischen Institut. Das ist das eine. Aber natürlich auch die Kombination zu einem Standort finden, wo, sag mal, wenn du ein Ingenieur bist mit einer Familie, wo du auch gewillt bist und offen bist, dort anzuzügeln. Oder? Das heisst, es ist nicht nur die Sicht, das ist meine Meinung, oder? Wie ich das auch mitbekommen habe, auf die ETH und den akademischen Standort Zürich, sondern dass auch Zürich für die Ingenieure, die es auch haben, einstellen wollen, ein sehr attraktives, breiteres Paket auch hat können offerieren. Lebensqualität, Sicherheit, ja, Zürich halt.
Ja, du hast in deinen Jahren bei Google auch wirklich die Transformation miterlebt von einem Startup zu einem sehr grossen Konzern. Hast du das Gefühl, es ist irgendetwas dabei verloren gegangen? Oder irgendetwas, hat man irgendetwas gewonnen in dieser Zeit? Oder vielmehr nicht mehr, sondern Google?
Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt grob mal die beiden, die Zeitfenster unterteile, Google vor dem Börsengang und nach dem Börsengang, also vor dem IPO und nach dem IPO, dann ist das natürlich schon ein ganz anderer Groove. Also ich weiss noch, als wir dann im Limmat gewesen sind, eine kleine Anekdote, oder die Schweiz hat 4 Landessprachen und es hat ein vollwertiges Google auf Klingonisch gegeben, aber kein Google auf Rätromanisch. Und da habe ich gesagt, das kann es auch nicht sein, oder? Und damals haben wir einfach schnell einen kleinen Hackathon organisiert, ein paar Studenten aus von der Uni, die Rätromanisch sprechen, ein paar Pizzen bestellt und ein paar Google-T-Shirts. Dann hat man das Wochenende durchgehackt und am Montagmorgen ist ein vollwertiges Google auf Rätromanisch dort gestanden. Und damals ist das einfach noch möglich gewesen.
Also eben vor dem IPO.
Vor dem IPO, ja. Richtig, oder? Und dort hast du noch können solche Sachen machen, oder? So schnelle Innovationen, schnelle Themen. Und das ist natürlich auch verständlicherweise dann nach einem IPO, werden solche Prozesse sehr, sehr, sehr viel langsamer. Du hast dann auch sehr viel, Leute gehabt, die, fürs Gute, aber vielleicht auch zum Teil zum Schlechten Strukturen reingebracht haben, die einfach gewisse Prozesse verlangsamt haben.
Also ist bürokratischer.
Ich spüre natürlich, oder? Aber es ist auch sehr viel grösser geworden. Also es hat das wahrscheinlich auch gebraucht. Und, aber das ist für mich ein so schönes Beispiel, oder wie so vielleicht ein gewisser Startup-Spirit und Innovationsdrive natürlich dann auch durch eine gewisse Grösse sich dann wandeln tut, wo dann gewisse Prozesse und Abläufe standardisiert werden müssen und so weiter.
Ja. Hat es einen Moment gegeben, wo du gefunden hast, das kann nicht funktionieren?
Ich habe nie an Google und am Erfolg von Google in dem Sinn zweifelt. Ich bin sehr stark auch hinter der Google-Kultur gestanden, das auf jeden Fall. Das hat mich durchaus fasziniert und auch in vielen Hinsichten prägt einfach auch die Anfangszeit, wo man einfach nach Lösungen gesucht hat. Also eben, hast einen Laptop, musst Umsatz generieren, Reichweite ist nicht gross genug, musst nicht irgendwie anheulen, sondern musst eine Lösung finden. Oder eben mit dem Retromarsch solche Sachen machst. Und das hat einen coolen Groove gegeben. Und ich habe schon, sag ich mal, das ist schon etwas gewesen, wo ich dann, sag ich mal, nach dem IPO ein bisschen vermisst habe. Und das ist auch für mich eine interessante Erfahrung gewesen. Das Unternehmen hat sich entwickelt, gut entwickelt und erfolgreich entwickelt. Aber wahrscheinlich irgendwo im Herzen bin ich immer noch ein bisschen in dieser Pionierphase gewesen und habe die Passion von der Innovation, die ist mir sehr, sehr nahe gewesen. Und dass man solche Sachen hat schnell können umsetzen konnte, die dann einfach nicht mehr möglich gewesen sind. Und da habe ich schon auch gemerkt, dass das Unternehmen natürlich vielleicht das war dann so nach 7 Jahren gewesen, oder knapp 8 Jahren, sich halt in eine Richtung auch entwickelt, wo ich sage, hey, ich vermisse eigentlich die Geschwindigkeit von der Innovation.
Ja. Du hast von Kultur geredet oder von der Google-Kultur. Wenn wir über das reden, müssen wir schnell das anschneiden, was vielleicht die Leute, draussen mitbekommen von Google, wenn wir über Google reden, oder vor allem damals, was sehr neu war. Also eben, irgendwann ist man dann mal ins Hürnli-Areal eingezogen, da hat es Rutschbahnen gegeben, vom einen Stock in den anderen, so Feuerwehrleitern. Wir kommen da bei Ringen einen gratis Kaffee über, bei Google hat es dann gratis Essen gegeben, überall stehen Snacks rum, Sushi, irgendwie Waschmaschine, man kommt eine Krankenkasse und Hälfte oder irgendetwas zahlt über und so. Ist das bei euch auch schon so gewesen? Und was sagst du zu dem? Gehört das heute dazu in dem Tech-Umfeld oder ist das immer so eine Google-Eigenheit? Oder wir sind ja bei Web Republic unterwegs.
Ja, also wenn man jetzt durch Web Republic läuft, findet man wahrscheinlich keine Rutschbahn, aber man findet sicherlich ein sehr kreatives, offenes, farbenfreudiges Umfeld. Ich habe mein altes Segelboot in den dritten Stock hingestellt, wo jetzt ein Lounge ist. Wir haben einen Bereich, wo man Powernaps machen kann oder wo Yoga offeriert wird und es hat einen kleinen Gym. Es hat gewisse Sachen, die wir sicherlich übernommen haben. Und wo sich sicherlich auch meine Erfahrungen bei Google auch schon bei Yahoo ein bisschen abgefärbt haben. Aber es ist mir wichtig gewesen, natürlich auch einen eigenen Spirit reinzubringen. Aber es ist schon, was du sagst, oder? Die Bürokultur, die dort eigentlich etabliert worden ist, oder? Wo ein Büro halt nicht nur einfach ein Schreibtisch und ein Arbeitsplatz ist, oder? Sondern ein Ort von der Begegnung, wo man sich austauschen kann, wo man andere Leute trifft, die auf der gleichen Wellenlänge sind, wo man Diskussionen führen kann. Und das ist aus meiner Sicht dort, sind die Momente, wo auch tolle Sachen entstehen. Das hat natürlich Google und vor Google ist das natürlich Yahoo und vor Yahoo ist das Zappos gewesen, wo das eigentlich institutionalisiert haben. Oder? Also, dass man eben das Büro als einen Raum sieht, wo der Austausch auch zu Innovation führt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist etwas, wo ich glaube, Google extrem umgesetzt hat, oder? Mit all den Sachen, die sie angeboten haben, wo der Mitarbeiter, sag ich mal, nutzen kann, wenn er will, aber nicht muss. Oder? Und, aber es ist natürlich eine sehr, sehr schöne und für mich damals auch eine sehr, sag ich mal, grosszügige Art und Weise gewesen, was die Mitarbeiter angeboten haben. Oder? Aber das hat nicht jetzt irgendwie geheißen, oh, jetzt musst du im Büro übernachten. Also das ist natürlich nicht, oder?
Da ist dann immer Kritik gekommen, ist quasi, es fördert quasi den 24-Stunden-Google-Lifestyle, weil man ja das Büro gar nicht mehr verlassen muss, wenn man will.
Das ist richtig. Also du hast alles dort gehabt. Das ist schon so, oder? Aber es ist dir selber überlassen worden. Aber es ist ja spannend, oder? Ich meine, ich habe mich auch hin und wieder ertappt, wie ich an einem Freitagabend irgendwie noch oben an einem Schachturnier gewesen bin und eigentlich hätte ich gesagt, hey, nein, eigentlich müsste ich doch mit meinen Kumpels im Ausgang sein. Also es ist eben dann schon ein bisschen bequem geworden, oder? Das ist das schon so, oder? Ja. Aber es ist sicher.
Eben, du bist ja nicht mehr bei Google und ich weiß nicht, du bist nicht mehr so drin, nehme jetzt mal an. Aber wenn ich ab und zu kann Google besuchen, zum Beispiel eben an der Europa-Allee, es kommt einem schon ein bisschen, es ist ja eine ganz andere Welt. Also eben, du hast so internationale Engineers, die wahrscheinlich nicht viel Beziehung zu der Schweiz haben, da hocken sie in ihren Büros, sie kommen zu essen über, sie kommen die Wäsche gemacht über. Können noch in die Hängematte ein bisschen go nappen. Du weißt dann gar nicht, haben sie überhaupt das Leben in Zürich oder spielt sich das alles nur bei Google ab?
Ich glaube, mittlerweile ist es halt auch, sind die ganzen Annehmlichkeiten nicht mehr wirklich so relevant oder im Vordergrund wie auch schon. Also die Leute machen ihren Job, sie sind dort und das sind Sachen, die sie beziehen können. Aber ich glaube, es ist nicht zu vergleichen mit, vor 20 oder vor 15 Jahren, oder wo man halt wirklich noch den Startup-Buzz oder gespürt hat. Oder heute ist es ein grosses Unternehmen, oder? Und ich glaube, das macht schon sehr, sehr viel aus, ob du halt so eine Vibration hast, die durchs ganze Unternehmen geht, wo du merkst, du bist Teil von etwas unglaublich Grosses, wo schnell entwickelt werden kann. Oder es halt in eine Richtung geht, wo du halt sag mal, ein börsenkotiertes Unternehmen bist und Aktionär natürlich im Vordergrund stehen, oder? Und in der Anfangszeit, und das hat wahrscheinlich aus meiner Sicht einen grossen Teil zum Erfolg von Google beigetragen, dass die Nummer 1 Priorität ist Engineering war. Und dann, sag ich mal, Sales und die Frage, wie man eigentlich dann damit Geld verdient, so ist mir das oftmals vorgekommen, ist eigentlich sekundär gewesen.
Also eben, du machst ein geiles Produkt und nachher schaust, wie kannst du es monetarisieren.
Genau, aber du machst nicht ein geiles Produkt und sagst, okay, das ist ein geniales Produkt und das wird mir Millionen bringen, sondern das sind erst Fragen, die sehr viel später kommen, oder? Und das ist genauso, wie auch Google angefangen hat. Ich meine, Larry Page und Sergey Brin, als sie Google als erste Suchmaschine in Stanford entwickelt haben, haben die kein AdWords-Konzept oder Konzept gehabt, wie man mit dem Geld verdient. Oder?
Also man ist erst später drauf, wo, hey, da kommen ja Leute auf unserer Seite, also könnte man eine Werbung anzeigen.
Das Konzept vom AdWords, das heisst, dass ich einen Suchbegriff, der offensichtlich das Interesse von einem User zeigt, zu verbinden mit der relevanten Anzeige. Das Konzept hat es lange Zeit gar nicht gegeben, oder? Und das ist ein grosser Meilenstein gewesen. Der zweite Meilenstein ist, dass man auf so ein sogenanntes Cost-per-Click-Modell gewechselt hat, dass der Werbetreibende erst zahlt, wenn man auf die Anzeige klickt. Das ist zu der damaligen Zeit auch total revolutionär und neu gewesen, oder? Und dann der andere Faktor, den er auch noch reingespielt hat, ist, dass es nicht nur darum geht, wie viel du als Werbekund bereit bist, für den Klick zu zahlen, sondern auch hast du tatsächlich nach dem Klick eine gute User Experience, hast du relevanten Content. Oder? Und wenn du einen relevanten Content hast, zahlst du weniger für den Klick. Und das sind aus meiner Sicht, das sind so drei Evolutionsschritte gewesen, die das Kernprodukt von Google, oder nämlich Geld über Google Search zu machen, extrem stark unterstützt hat und sie dann auch, sag mal, für kleine Kunden ein sogenanntes Self-Service-Bereich aufgemacht haben, wo sie selber haben anfangen können, ihre Kampagnen aufzusetzen. Oder? Also da ist in sehr kurzer Zeit unglaublich viel smarte Schritte und mutige Schritte gemacht worden, wo dann eben natürlich auch dann angefangen hat, den Umsatz hineinzukommen.
Wenn du jetzt heute auf Google schaust, wie viel von dieser Philosophie von damals, ja, wie macht ein geiles Produkt kommerzialisiert später, wie viel von dieser Philosophie steckt noch in diesem Unternehmen?
Ich glaube, der Innovationsdrive, der ist unter den gegebenen Umständen, dass sie ein börsenkotiertes Unternehmen sind, nach wie vor sehr gross. Also sie haben nach wie vor Produkte, oder wo sie experimentieren, aber vielleicht nicht gerade direkt monetarisieren können und Geld verdienen können. Also ich glaube, wenn wir heute anschauen würden, wie viel Geld Google in Forschung steckt, wären wir immer noch nach wie vor sehr, sehr überrascht, wie gross das eigentlich ist. Und das muss es auch sein.
Wenn wir über Google reden und in unserem AI-Podcast auch über AI, muss man sicher fragen, kann oder wie schlägt sich Google deiner Meinung momentan in der ganzen AI-Welt? Also eben die letzten 20 Jahre ist eigentlich Google für Suche gestanden. Jetzt ist die AI-Welle richtig da. Der Konzern hat ein bisschen Mühe, den Fuß zu fassen, denkt es manchmal von aussen. Also in gewissen Ländern ist die AI-Suche schon lanciert, bei uns nicht. Wir haben es im Podcast gehört bei uns. Es gibt auch immer wieder mal recht publikumsrechtliche Fails, wo passieren. Es gibt andere, kleinere Unternehmen, ChatGPT, also jetzt auch nicht mehr so klein, aber trotzdem hungrige, die wollen auch da kommen und Google den Platz streitig machen. In dem ganzen Umfeld kann Google da bestehen?
Absolut. Also jeder, der denkt, dass Google zum Thema AI am Fusen ist, tut sich aus meiner Sicht stark täuschen. Also ich kann durchaus mal, wenn du willst, einen kleinen Exkurs machen, einfach um ein bisschen das Verständnis zu generieren, wie weit zurück man eigentlich mit AI bei Google schon denkt.
Gerne.
Also wenn man im Prinzip, also viele Leute denken erstmal, wenn sie eine Google-Suche machen, dass die Suche geht zu einer magischen Suchmaschine und die sucht dann die Antwort im Internet und spielt einem die Antwort dann zurück. Der Ansatz wäre technisch viel und auch für die User viel zu langsam. Geht gar nicht. Sprich, Google muss unendliche Datenmengen de facto das Internet spiegeln und abspeichern in ihrem Datencenter. Das heisst, wenn du Suche machst, werden deine Antworten primär aus dem Datencenter, wo im Prinzip zwischengespeichert sind, dir zurückgespielt. Nur so kannst du im Prinzip deine Suchresultate in 3 Millisekunden idealerweise bekommen. Jetzt, wenn du dir vorstellst, Google ist eine grosse Bibliothek, dann hast du Bücher, die an der vordersten Reihe sind, die oft gesucht werden, versus Bücher, die vielleicht nur einmal im Jahr gesucht werden, die sind ganz, ganz weit hinten in der Bibliothek. Das heisst, du musst eigentlich eine Logik aufbauen, wo die Informationen, die sehr, sehr aktuell oder sehr oft gesucht werden, weiter vorne gespeichert sind, teurer Speicherplatz, während du andere Informationen, die sehr selten gesucht werden, ganz, ganz weit hinten im Speicher sitzen. Weil Speicher kostet Geld. Oder? Und das ist ganz wichtig. Die Logik hat Google schon extrem früh und die Technologie müssen eigentlich einfließen lassen, um überhaupt ein Modell können zu sag mal, generieren, wo sie Geld verdienen. Weil Datenspeicher ist eine sehr, sehr teure Sache. Jedes Mal, wenn du eine Suche machst auf Google, kostet das Google Geld. Oder? Und das muss natürlich querfinanziert werden durch Werbung. Also die Technologie, die da eingesetzt wird, um die Informationen auch so abzuspeichern, dass es sich, dass es überhaupt, dass es überhaupt noch bezahlbar ist, da redet mir von, sag ich mal, ja, da reden wir tatsächlich von etwa 20 Jahre zurück. Also die haben schon sehr, sehr früh mit dieser Logik überlegt. Und das Ganze skalierbar zu machen, hast du schon eine künstliche Intelligenz, die da mithilft. Nicht? Also das ist wichtig zu verstehen. Das ist im Kern und das Kernprodukt von Google basiert schon sehr, sehr stark auf den Tools, was wir heute als künstliche Intelligenz anschauen.
Eben auch nicht die generative AI, aber eben einfach die AI, die schon lange richtig im Unternehmen.
Ja, generative AI ist natürlich ein Bereich von der künstlichen Intelligenz, oder? Aber man darf das nicht, man darf AI oder KI, das sind aus meiner Sicht Sammelbegriffe. Oder, und dann muss man das im Prinzip ein bisschen abdifferenzieren. Du kannst nicht sagen, das Unternehmen X macht noch nichts im Bereich von AI. Oder, sondern man muss dann fragen, in welchem Bereich nicht.
Du warst 8 Jahre lang bei Google gewesen. Was war der konkrete Auslöser für deinen Entschluss, das Unternehmen zu verlassen?
Das ist eine gute Frage. Es hat zwei, glaube ich, für mich wichtige persönliche Beweggründe gegeben. Der eine war, dass Google natürlich als Organisation, wie gesagt, ein bisschen träger geworden ist, so wie ich es wahrgenommen habe. Ich bin immer noch in meinem Mindset, habe ich wahrscheinlich ein bisschen der Startup-Phase hinterher getrauert, oder? Aber der wichtige Auslöser war, dass damals bin ich auch zuständig für die grossen Werbeagenturen. Und die grossen Werbeagenturen und Mediaagenturen speziell haben Digital Marketing und digitale Werbung eher gesehen als Erweiterung von einer Plakatkampagne auf den digitalen Space. Oder? Und haben Online-Marketing nicht sehr datentrieben oder wissenschaftlich aus meiner Sicht gemacht. Das hat sich natürlich mittlerweile geändert, aber zu der damaligen Zeit ist das einer der Faktoren gewesen, wo mich beschäftigt hat und wo ich immer gesagt habe, man kann doch mit dem Budget smarter umgehen, man kann durch die Daten, die man schon damals hat können aggregieren, das Budget effizienter können einsetzen, auch respektvoller, weil irgendjemand hat mal das Budget auch müssen verdienen irgendwo. Das ist dann die Zeit gewesen, und das sind wir vor 15 Jahren, das ist also wirklich in der Finanzkrise gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich werde eine Agentur gründen, die der andere oder einen anderen Pfad, an den ich sehr stark glaube, nämlich das ganze Thema rund um Werbewirksamkeit und Medieneinkauf koppelt mit den Daten einfach auch smarter können umzusetzen. Ja, und das ist dann so die Anfangszeit gsi von, das ist dann mein Entschluss gsi eigentlich, den ich getroffen hatte. Auch nach einer kleineren Reise, also effektiv.
Nochmal segeln?
Nein, ich bin zu dem Punkt nicht gesegelt, aber es ist halt so die kleine Selbstfindungsphase gewesen, wo ich gesagt habe, ich muss mal ein bisschen frische Luft schnappen und dann bin nach Florida und habe mir so ein Cabrio, bin mit dem Cabrio von Miami nach Key West aber cruised.
Schöne Strecke,
absolut legendär. Wo ich mir ein paar Fragen für mich selber haben müssen beantworten und dann ist auch dort dann der Entschluss gefasst, habe ich gefasst, oder dass ich den Schritt machen will. Also anstatt da, sag ich mal, einfach Trübsal zu blasen, dass ich mit der aktuellen Situation nicht mehr zufrieden bin oder das anders machen würde, dass ich dort selber das Steuer in die Hand genommen habe. Ja.
Eben, und die Firma, die du gegründet hast, heisst Web Republic, also Internetrepublik. Und ihr seid recht gewachsen. Und wieso ich das weiss, ich fahre auf meinem Arbeitsweg mit dem Velo immer an eurem Gebäude vorbei. Das ist beim Bad auf Engi. Und das ist, eben, du hast gesagt, das ganze Gebäude gehört euch.
Ja, also ich würde mal sagen...
Ich bin leid von euch.
Ja, ich bin leid von euch. Wahrscheinlich so an die 90%. Das ist richtig. Also bis zu der Terrasse offen, wo wir mittlerweile über 200 Mitarbeiter am Standort da in Zürich haben. Wir sind organisch gewachsen über die letzten 15 Jahre. Ich meine, organisch, das ist mir auch wichtig. Wir haben nie externe Finanzierung aufgenommen. Wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, aber wir haben den Schritt bewusst eigentlich auch gewählt, um wirklich grassroot-mässig zu wachsen, organisch zu wachsen, mit den Bedürfnissen einerseits von den Kunden, aber sicherlich auch um an der Technologie und an den neuen Plattformen dabei zu sein, weil Google ist ja nicht die einzige Plattform, die dann anbieten musst. Plötzlich kommt ein TikTok. Das heisst, du brauchst ein TikTok-Team.
Das wäre gerade meine Anschlussfrage, wie wichtig ist Google noch für euch eben gegenüber den anderen Plattformen, Social Media und so?
Es ist natürlich eine ganz wichtige Plattform, oder? Aber ich sage jetzt mittlerweile, je nach Kampagne oder Ziel, die der Kunde hat, ist vielleicht Google nicht mehr die wichtigste Lösung dafür, oder? Das ist schon wichtig. Also wir sind total plattformagnostisch und was wir machen müssen, ist zu verstehen, basierend auf der Zielgruppe, dem Ziel der Kampagne etc., wo wir den grössten Impact kreieren können. Und das ist natürlich auch der Wandel von der Branche, der das ein bisschen im Vordergrund stellt. Also die Messbarkeit und die Daten, mit denen man arbeiten kann, das resultiert darin, dass der Werbekunde natürlich auch in seinen Briefings oder in seinen Zielsetzungen mittlerweile sehr weit über der Frage nach, wo kann ich am meisten Werbedruck generieren, hinausgeht. Also wie viel Augen haben meine Werbung gesehen? Das ist ja nett. Aber dass sie in einem weiteren Schritt interessiert sind, wie viele Leute haben sich registriert, mein Produkt gekauft oder was auch immer. Ja.
Was hast du denn mitgenommen von Google zu deiner Firma Web Republic und hat es etwas gegeben, was du bewusst anders gemacht hast?
Was ich gelernt habe, In meiner Zeit von Google ist, glaube ich, sicherlich die lösungsorientierte Einstellung und Passion, also Passion für das, was man macht. Also ich habe bei Google in der Anfangszeit, auch, wo wir dann im Limmat-Gag sind, da habe ich zum Teil mit dem Ad Finance, also Finanzabteilung von Google, müssen Rücksprache nehmen. Die sind im Mountain View gewesen. Und die sind dann halt für mich zu, was heute unmenschliche Zeiten gelten würden, nur zur Verfügung gestanden. Aber dann habe ich halt dort am Mitternacht angerufen oder am 1 am Morgen. Und ich habe das cool gefunden. Also es ist einfach der Buzz gewesen, oder? Und das habe ich, ich bin so, das ist einfach für mich spannend gewesen, ein spannender Moment. Und das ist für mich schon die Passion, die ich in dem Bereich entdeckt habe. Und der Forschergeist, der nach wie vor existiert, das ist schon etwas, was für mich wichtig ist und nicht aufhören darf. Oder du forschst im Bereich von AI. Das ist, wo man sich auf.
Forschst ist Höchgriff, aber ja, ich beobachte
das. Du beobachtest das, oder? Und ich meine, ich finde es nach wie vor, ich finde es so ein unglaubliches Privileg, dass man mit in so einer Zeit, mit so einer Technologie, die sich immer wieder am Neujahr am Erfinden ist und sich am Entwickeln ist, dass man mit der arbeiten kann und an vorderster Front das auch mitentwickeln kann. Und es gibt kein kleines rotes Büchlein, so muss gemacht werden, oder? Und ich glaube, das ist in dem Bereich, wo wir tätig sind, wo, sag ich mal, die Mediennutzung sich stark wandelt von den User durch neue Plattformen, die Art und Weise, wie Informationen konsumiert werden, sich stark wandelt und du dennoch irgendwo durch verstehen musst, wie kann ich gewisse Werbung und Information relevant zu der Zielgruppe bringen. Das ist, sag mal, das ist etwas, wo mich fasziniert und wo auch nie stagnieren darf oder stagnieren wird.
Zum Abschluss noch mal einen Blick auf deine alte Firma. So als Schweizer oder im Speziellen als Zürcher schaue ich ja vielleicht mit gemischten Gefühlen auf den Konzern, auf den Ries, der da in Zürich ist. Also soll man als Zürcher stolz sein, dass so eine internationale Firma da ist? Oder soll man vielleicht wie die SP-Politiker in Jacqueline-Badran ein bisschen kritisch sein und denken, oh, die Google-Mitarbeiter mit ihrem höheren Lohn in die Mieten auftreiben in dieser Stadt, die eh schon zu wenig Wohnraum hat. Was ist da deine Aussicht jetzt auf Google?
Also ich glaube, für den Standort Zürich ist es eigentlich das beste Aushängeschild. Absolut. Dass ein Unternehmen wie Google entschieden hat, da sich in Zürich niederzulassen. Und ich meine, ich bin jetzt kein Stadtpolitiker, aber rein aus Standort-Marketing-Perspektive, Marketing etwas ist, wo ich verstehe, würde ich sagen, es macht eine Stadt natürlich schon attraktiv, wenn man tolle Unternehmen und Organisationen da anbringt. Und Vorwürfe, die man dann solchen Unternehmen macht, dass die haben zu viele Mitarbeiter und die Mitarbeiter brauchen die ganzen Wohnungen besetzen und so weiter. Das ist aus meiner Sicht einfach eine Verschiebung von der Verantwortung, wo eine Stadt sagt, hey, oder sag mal Politiker, wo vielleicht ihre Arbeit eher besser machen sollten, um gewisse andere Themen dann zu lösen, oder? Das ist, glaube ich, nicht das Problem von Google, wo Google lösen muss. Aber ich sehe eine Gefahr, wenn eine Stadt anfängt, solche Unternehmen zu vergraulen, dann sagen sie, okay, dann werden wir woanders hinziehen, wo es vielleicht günstiger ist. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und dann wäre das natürlich aus meiner Sicht sehr, sehr schade für den Standort Zürich und für die Schweiz.
Ja. Mein auch, ich als eher technisch interessierte Zeitgenoss und wir suchen einen Standort, wo wir eine Statue für den Urs Hölzli aufstellen in Zürich. Tom Hannan, danke vielmals, dass du unser Gast gewesen bist.
Sehr gern.
Merci vielmals.
Sehr gern.
Das war Prompt Zero, euer AI-Podcast mit dem Thomas Benke
und dem Tobias Bozon.
Prompt Zero.